Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
Ja.
Hörst du mich gut?
Okay.
Wir müssen heute leise sein, weil heute geht es um ganz kleine Dinge. Achtung, ich hoffe, ihr habt euer Radio euer Auto jetzt gerade nicht zu leise gestellt. Wir sind wieder auf Normallautstärke da. Es geht heute aber tatsächlich um kleine Dinge. Wir nehmen heute ein bisschen das Thema Tiny Living wieder mit und sprechen über die Entwicklung der Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland. Bleibt also dran. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt Peter Hettenbach und wir legen los. So, Peter, hast du denn dein erstes, du bist doch jetzt Rentner.
Das böse Wort. Ich habe ein zweites Leben begonnen.
Du hast einen ganz neuen Lebensabschnitt begonnen. Hast du denn quasi, es gibt ja so ein bisschen wie so Pfadfinderabzeichen als Rentner und ein ganz großes ist ja, sich ein Wohnmobil zu kaufen. Hast du dir das schon verdient?
Ich bin zum Leidwesen vielleicht vieler Zuhörer kein Fan von irgendwelchen Campingplätzen, auch nicht mit den tollsten Duschen und mit den tollsten Tanzbars, mit dem tollsten Supermarkt. Ich kann mir nicht vorstellen, auf 5 Quadratmeter umgebauter Lieferwagenfläche mein Leben aufzubauen. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem ehemaligen Schulbus oder Reisebus zu leben. Und ich mag auch an der Stelle keine Caravans und auch wenn sie noch so luxuriös sind.
Da bist du ja der perfekte Gesprächspartner für Tiny Living.
Ja, aber ich wäre natürlich an meiner Stelle natürlich mal auch interessiert, ob du dir vorstellen könntest, in der Stadt, in Berlin, in einem Apartment für 100 Euro, in einem Neubau-Apartment für 100 Euro zu leben im Monat.
Ich wäre sehr interessiert an einem Neubau-Apartment für 100 Euro, aber
wirklich?
In meinem Kopf habe ich gerade so das wie Harry Potter im Schrank unter der Treppe. Also ich habe mal so ein Ja, aber es ist so ein dickes Sternchen dran mit unter Vorbehalt darüber, welche Informationen ich danach bekomme.
Aber bevor wir das machen, bei mir ist das Studium ja lange her.
Mhm.
Ich weiß, dass es das Haus noch gibt, aber es ist jetzt sehr unverfänglich. Ich habe ja mal in Darmstadt studiert.
Mhm.
Da gibt es eine große Straße, die zur Uni fährt, das ist die Rheinstraße. Und ein Studienkolleg von mir hat da gelebt und zwar in einem Zimmer, das 1,40 Meter hoch war, also 1,40 Meter Geschosshöhe.
Mhm.
Und das war ein Haus aus der Jahrhundertwende. Und in dem Treppenhausflur, der 4-5 Meter hoch war, hat man einfach so nach 3 Meter eine Zwischendecke eingezogen mit einer 1,50 Meter hohen Tür. Und das hat man an Studenten vermietet. Da gab es kein fließendes Wasser, es gab keine Toilette. Und wenn du abends an diesem Haus vorbeigefahren bist, hast du gesehen, wenn es Licht an war im Treppenhaus, hat im Oberlicht von der Tür in diesem 1,50 Meter Abschnitt kein Licht gebrannt, weil das war ja sein Zimmer.
Wow.
Und da hat nur Licht gebrannt, wenn er daheim war.
Okay.
Also sowas ist auch noch in den 80ern oder 90ern, Anfang der 90er vermietet worden. Aber über solche Dinge reden wir nicht. Aber
also Wohnungsnot, kein neues Phänomen.
Sicherlich nicht in den Studentenstädten, aber nimmt mal mit, nicht Tiny und all solche Dinge, sondern wir wollen doch eigentlich so für 100 Euro ein Apartment haben in Berlin.
Ja, und also ich meine, dass alle Bezahlbarkeit wollen, das ist, glaube ich, jetzt nichts Neues. Aber ich wurde tatsächlich dann letztens von einem Redakteur angeschrieben zu dem Thema, ob wir da was dazu sagen sollen. Dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt schon nochmal recherchiert habe und Co., dann können wir das ja auch mal noch für eine Folge aufgreifen. Da ging es nämlich darum, ja, dieses Tiny House, Tiny Living und so, das hält sich ja so ein bisschen als so eine, ich glaube, wir können trotzdem sagen, Randerscheinung im Markt. Also ab und an, ich finde das ebbt so ab und an mal auf und ab. So kommt man mit ein bisschen mehr Präsenz in den Markt und dann vergisst man es wieder für eine Weile. Dann kommt wieder irgendeine Gemeinde und macht eine Tiny-House-Siedlung und dann liest man wieder davon. Aber so, es ist jetzt nichts Marktdominierendes oder auch nur Marktbeeinflussendes. Aber es hält sich nach wie vor. Da hat er gesagt, ja, aber dieses Tiny-Living, das beißt sich doch eigentlich mit dem, was wir in den Zahlen sehen, zum Thema Pro-Kopf-Wohnfläche. Und dann dachte ich so, spannend. Ja, grundsätzlich richtig. Also wir haben seit den 60ern eine ungefähre Verdoppelung der Pro-Kopf-Wohnfläche. Wir waren bei etwas über 20 Quadratmetern. Wir waren dann 2020 bei 47,5, sind dann ein Müh höher bei 2021 und sind wieder zurück auf 47,5 im Jahr 2022. Das heißt, da scheint sich's eingependelt zu haben jetzt. Und da dachte ich mir auch schon, ja gut, also selbst diese Pro-Kopf-Wohnfläche im Schnitt ist ja schon größer, als ein Tiny House sein darf, weil das ist bei 35 Quadratmetern limitiert, wenn es ein Tiny House sein soll. Also gar nicht so abwegig erstmal vom Gedanken, dass die beiden sich gegenseitig ausschließen. Und vielleicht einige Dinge, die man vorher da bereinigen sollte. Diese Entwicklung der Pro-Kopf-Wohnfläche ist ja nicht irgendwann in den 60ern hat jemand gesagt, oh, das ist schon eng. Ich glaube, wir sollten zukünftig größer bauen. Wir brauchen alle mehr Platz. Sondern, also da ist durchaus auch eine Wohlstands- und Komfortfaktor drin. Das braucht man nicht vergessen. Aber es ist vor allem, und das ist das, wo dann im Durchschnitt natürlich viel, viel, viel mehr Effekt reinkommt, die demografische Veränderung, wer diese Flächen wie bewohnt.
Genau, ist der Remanenzeffekt. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich 2000 ein Buch geschrieben habe, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, brutal daneben lag.
Passiert im Westen, ja.
Und man hat 2000 aufgrund vom demografischen Wandel, also Überalterung, einfach gesehen, statistisch stirbt der Mann zuerst, die Frau überlebt, bleibt in der großen alten Wohnung, im großen alten Haus und dann ist im Prinzip die Fläche auf einmal doppelt so groß pro Kopf. Mhm. Und ich habe damals prognostiziert, ich weiß es noch wie heute, da waren wir schon um die 40, 50 Quadratmeter. Wir werden beim Doppelten landen zum Schluss.
Oh.
Weil ja immer, wenn ein Partner gestorben ist, dann einer übrig bleibt. Aber du hast die Statistik ja selber genannt. Wir steigen so langsam um 47. Aber noch einmal, das ist rein ein Effekt, wie viel Menschen wohnen insgesamt auf der vorhandenen Wohnfläche. Und wenn du das mal differenzierst nach Stadt und Land, hast du da sehr schnell andere Größenordnungen. Also beispielsweise
erschwinglich. Was wahrscheinlich auch etwas ist, was du 2000 unterschätzt hast. Also wie sehr nochmal dieser Urbanisierungsdrang bei uns auch ankommen
Klar,
würde.
Klar, wir sind damals alle davon ausgegangen, dass es rückgängläufige Bevölkerung gibt, dass wir älter, weniger und bunter werden.
Das Thema berufstätigen WG wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt.
Das ist alles anders gekommen. Aber noch einmal, das ist ein wirklicher Durchschnittseffekt. Ja. Du hast auf dem Land 60, 70, 80 Quadratmeter pro Kopf. Und du bist natürlich in den urbanen Bereichen bei 20, 25 in der Größenordnung. Und du siehst ja das, was über den Markt passiert ist in den letzten 10 Jahren. Da hast du Erschwinglichkeiten, also 30 Quadratmeter, so irgendwas.
Ja, und zu guter Letzt auch das Thema Lebensstil spielt da nochmal sehr mit rein. Also eins ist Demografie, quasi die schon in den Häusern waren oder in den Wohnungen waren. Wie entwickeln die sich? Aber es gibt auch eine wahnsinnige Veränderung darin, wie sich Haushalte zusammensetzen. Schätzung, Peter, 1970. Du hast es ja mitbekommen, du warst jung, relativ, aber du hast es mitbekommen. Wie viele Leute haben in deinem Haushalt gelebt?
Wir waren am Anfang zwei, dann hatten wir zwei Söhne, dann waren wir vier, dann sind sonntags morgens beim Frühstück fremde Leute in der Wohnung gewesen, die da gelebt haben.
Flexi-Haushalt.
Das war dann ein bisschen größer. Jetzt sind wir wieder zu zweit.
Ja. Wenn du schätzen müsstest, du hast die 70er ja mitgenommen, was glaubst du, was für ein Anteil der Haushalte damals Ein-Personen-Haushalte waren?
Also ich will dir deine Zahl nicht kaputt machen. Ich würde schätzen, Größenordnung 15-20%. Und da ist schon drin, dass es in manchen Bundesländern zu Ein-Personen-Haushalten führt, wenn der da lebt, älter wie 18 ist.
Aha.
Also da gibt es ein paar statistische Raffinessen, brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber die Ein-Personen-Haushalte, das waren ein paar Studenten in Anführungszeichen. Und ansonsten war das der 3-4-Personen-Haushalt. Auch der 2-Personen-Haushalt war, glaube ich, sehr untergeordnet. Was sind denn die Zahlen? Hau's mal raus.
Es sind 25,1%. Das ist eine Erhebung aus 1970. Achtung, nur Westdeutschland. 25,1% Einpersonenhaushalte. 27,1% Zwei-Personen-Haushalte. Auch mehr, als ich gedacht hätte, muss ich sagen an der Stelle. Das heißt, gemeinsam etwas mehr als 50%, also ungefähr 52 und ein paar zerquetschte Prozent sind Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Heute, beziehungsweise es ist eine hochgerechnete Zahl auf 2025, aber es ist fast identisch mit der Ist-Zahl aus 2019. Deswegen können wir die, glaube ich, mit gutem Gewissen verwenden. Heute haben wir 42,7 oder ungefähr 42,5% Einpersonenhaushalte und fast 34% Zweipersonenhaushalte. Das heißt, die gemeinsam machen 75% der Haushalte aus. Das ist eine gigantische Entwicklung.
Und da glaube ich, es ist wirklich eine gigantische Entwicklung. Da macht es doch mal Spaß, im Neubau drauf zu schauen, was kann man denn mit diesem statistischen Gegenstand eigentlich tun.
Genau, das ist auch, weil viele fragen immer, wo kommt denn der Mangel her, wo kommt denn der Mangel her, wo kommt denn der Mangel her? Ja, wir haben halt die Wohnungen, die wir haben, plus ein paar, die dazu gebaut wurden, aber das macht es nicht aus. Meine Wohnung, in der ich jetzt gerade alleine lebe, sind 55 bis 60 Quadratmeter, ich glaube 55. Das heißt, ich alleine bewohne diese 55 Quadratmeter. Was damals, als das Haus gebaut wurde, hat da definitiv nicht eine Frau alleine drin gewohnt. Das heißt, wir haben einen Mismatch zwischen dem verfügbaren Wohnraum und den Menschen, die diesen Wohnraum effektiv und effizient bewohnen können.
Also bezüglich der Größe der Wohnung.
Richtig, richtig.
Es geht nicht nur um die Anzahl, sondern es geht um die Größe.
Genau. Fläche wäre genug da, aber die Mauern sind halt schon gezogen oder ich würde davon ausgehen, dass in den meisten Fällen genug Fläche da ist. Aber du hast jetzt halt ein Mismatch, dass die meisten Wohnungen, die wir jetzt so sehen, sind für die Haushalte von 1970 gebaut worden und die sahen sehr anders aus als die Haushaltsgrößen jetzt gerade.
Ich will ja auf ein bestimmtes Ergebnis raus, aber ich erzähle noch einen Schwank aus meiner Studienzeit. Auch in Darmstadt, nicht die Wohnung in der Rheinstraße, sondern es gibt...
Wohnung war jetzt aber ein sehr gestreckter Begriff. Der Kabuff, dafür wurde Kabuff erfunden, ja.
Ich hatte andere Freunde, die haben in einem älteren Haus gelebt und da gab es ein Bad und das Bad hatte 2 Quadratmeter Grundfläche.
Dänisch.
Und war aber 4,50 Meter hoch.
Oh, hat man da übereinander geduscht?
War im Winter sehr kalt. aber kannst du dir vorstellen, dass vielleicht die Einflussgröße im Wohnungsbau nicht nur Quadratmeter, sondern vielleicht auch Kubikmeter sind?
Das habe ich mich schon immer gefragt. Also du hast uns ja jetzt schön dahin gebracht, nämlich was muss ich denn jetzt eigentlich ändern? Vielleicht im Neubau, vielleicht auch im Umbau von bestehenden Gebäuden, damit man mit den neuen Haushaltsgrößen, Lebensstilen und Anforderungen besser hinkommt, damit wir also dieses Wohnungsmangelproblem ein bisschen gezielter und ich finde auch mal endlich mit so Hauruck-Projekten angehen können. Also dieses tröpfelweise, ich glaube jetzt die Zahlen, die die Regierung sich zumutet, sind 225.000 Wohneinheiten, die aktuell gebaut werden. Die machen überhaupt keinen Unterschied auf dem Wohnungsmarkt. Das heißt, wir brauchen so Hauruck-Projekte und dafür muss man sich halt ein bisschen was einfallen lassen. Was ich mich schon immer gefragt habe, weil ich als Kind schon gab's, also ich war früher absolut fanatischer Leser des Otto-Katalogs, fand ich ganz großartig, habe ich sehr, sehr viel drin geblättert, falls irgendwelche der Gen Z-Leute sich fragen, was wir gemacht haben, bevor es Smartphones gab. Wir haben Otto-Katalog geblättert.
Den gab's ja jedes Jahr neu.
Ich glaube, mehrfach sogar. Ich glaube, der kam, da, ich, sein, das, ich, das weiß ich nicht, gekommen. Dafür war ich zu jung. Ich glaube, der kam sogar mehrfach im Jahr. Und mein größter Traum, und ich muss sagen, der ist noch nicht so ganz weg, ist quasi so Maisonette Junior. Also ich wollte schon immer ein Hochbett und unter dem Hochbett so meinen Schreibtisch und so ein Zeug haben. Das fand ich so cool.
Da bist du nicht alleine,
cool.
Da werden viele, genau, Kindheitsträume war oder Erinnerungen war.
Genau, und dann bin ich ja irgendwann ein bisschen größer geworden und vor allem älter geworden und dann ging es auf die WG-Suche und es gab immer mal wieder solche WG-Zimmer, wo quasi so eine Plattform eingezogen wurde, wo dann eine Matratze oben drauf gelegt wird, wenn man vor allem Altbau
und Co. hat. Besonders wenn man irgendwelche weiter entfernten Verwandten und Freunde in Berlin besucht hat.
Ja.
Da gab es die aus Fichten- und Kiefernholzmöbel.
Genau, richtig massiv war das teilweise, genau. Und
ich habe mir ein Hochbett gebaut.
Ein Hochbett oder eben wirklich so eine ganze Empore quasi da.
Ja, ja, und unten drunter gab es dann einen kleinen Büroarbeitsplatz.
Genau, und da muss man sagen, also so bei 3,50 Meter Deckenhöhe geht das auch recht bequem. So oben zum Schlafen brauche ich nicht viel, nur genug, dass ich auf dem Bett sitzen kann, ohne mir den Kopf anzuschlagen bei jedem Aufwachen. Und alles, was unten drunter übrig bleibt, ist Nutzfläche. Und darauf, ich dachte mir schon immer, warum arbeiten wir nicht mehr mit solchen Konzepten? Und du hast meine Neugier heute...
Genau, das schauen wir uns nochmal an, aber wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten. Also Punkt 1, das mit dem Thema, die Pro-Kopf-Wohnfläche steigt, ist ein statistischer Effekt. Der ist natürlich in den Städten, wo wir die Wohnungen brauchen, wo wir die jungen Menschen hinziehen, nicht der Fall. Es ist eine Durchschnittsbetrachtung, das ist mal ein Punkt.
Ja.
Ich will nochmal zurückkommen auf dieses ganze Thema Tiny House. Du hast da mich im Vorfeld mal gefragt, ja, wie viel gibt's denn da? Ist das ein vernünftiger Trend?
Hast du was gefunden?
Das, erstmal war das so Unverschämtheit, weil ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Dann habe ich also mal mir überlegt.
Die einfachen Sachen recherchiere ich selber, die gebe ich nicht.
Und ich habe ja kein Budget bekommen. Also ich muss das auch noch irgendwie alles so machen. Ja, was machst du da als Forscher? Du guckst in Suchmaschinen, du guckst in Unternehmensverzeichnissen, Webseiten von irgendwelchen Unternehmen, in Social Media. Du guckst da, wo irgendwie Messensveranstaltungen sind, Online-Plattformen, kommst auf Floating Homes und Tiny Homes. Und ich habe an allen möglichen Stellen mal probiert rauszukriegen, wie viele Objekte gibt's denn da? Ich war selbstverständlich auch bei den Caravans und den Wohnmobilen. Und jetzt schieße ich natürlich mal die Zahlen zurück. Ich kann dir ja sagen, im letzten Jahr, meine Zahlen sind allerdings von 22, also eigentlich vom vorletzten Jahr, wie viele Caravans und wie viele Reisemobile gekauft worden sind und zugelassen worden sind. Ich sag dir mal die Zahl. 66.500 Reisemobile.
Aus welchem Jahr?
22.
Ich glaube, da muss man sogar ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Corona-Jahre haben unter Umständen auch einen gewissen Abtick an...
Also ich glaube schon, dass du die im 50% minimieren kannst. Aber 66.500 Reisemobile, 24.000 Caravans.
Was glaubst du, wie viele davon sind Hauptwohnsitz?
Na, öffentlich keiner. Null. Aber jetzt sind wir genau im Thema, selbst wenn du das nochmal für 30.000, 40.000 Wohnmobile und 10.000, 15.000 Caravans nimmst, ich hätte das nicht gedacht, dass es so viele sind.
Ja, ja.
Das finde ich also schon. Und wir lesen natürlich auch in all unserem und sehen im TikTok, wir lesen ja nichts mehr, im TikTok und Instagram und Co., dass man Caravan Living macht. Und da haben wir uns auch schon mal damit beschäftigt. Ich fand die Zahl relativ hoch. Wenn ich die vergleiche bei der Wohnfläche mit dem, was du mir gesagt hast, 46, 47 Quadratmeter, hast du im Wohnmobil. Das Ding ist 1,50, 2 Meter breit und 3 Meter, 4 Meter lang, 7, 8 Quadratmeter.
Also, ich hatte mal ein Zimmer, das war genau 8 Quadratmeter groß. Ich würde sagen, ja.
Da stellst du jetzt mal bitte Küche, Toilette, Arbeiten, Schlafen, Wohnen.
Ja. Ich meine, die gibt es ja in unterschiedlichen Längen, aber ich glaube im Schnitt, also 8 ist schon großzügig.
Würde ich auch so schon sehen.
Schon großzügig. Mal kurz, einmal ganz schnell geguckt, weil ich war jetzt neugierig. Du hast die 2022er Zahlen jetzt nochmal nachgeschaut. Du hattest die 66.000 Wohnmobile oder sowas, ne?
Ja.
Also es waren 2021 82.000.
Boah.
Es waren 2020 78.000, also das sind Reisemobile sogenannte. Und dann gehen wir einfach mal 10 Jahre zurück, 2013, etwas unter 25.000. Also wir hatten einen unglaublichen Trend nach oben. Und dann natürlich in der Quarantäne, weil das für viele die einzige Möglichkeit. Man hatte Zeit, also falls man lange schon den eigenen Umbau eines Reisemobils vorhatte, dann konnte man es jetzt machen. Und B, für viele war es natürlich die einzige Möglichkeit, Urlaub zu machen, weil Fliegen und Co. nicht ging, waren das auch sehr, sehr begünstigte Zeiträume. Aber finde ich spannend, hätte ich gar nicht gedacht.
Also jetzt haben wir irgendwie rausgekriegt, wir haben wahnsinnig viele Ein- und Zwei-Personen-Haushalte.
Ja.
Wahnsinnig viel, über 50% statistisch mitgenommen, die alle urban und jung und eigentlich andere Wohnbedürfnisse haben, wie das, was im Bestand abgebildet ist.
Mhm.
Mit der Frage, kann man das mal in Neubau bringen? Wir kommen jetzt so langsam vom Quadratmeter in die Kubikmeter. Was kann man denn mit der Höhe tun? Und du hast das Thema Hochbett und so weiter genommen.
Ja, vielleicht eine Ergänzung noch dazu. Gleichzeitig scheint es ja aber diesen ansteigenden Trend zu geben hin zu den Caravans, beziehungsweise sind vor allem die Mobile, die steigen. Wo man aber auch sagen muss, das ist eine Komfortentscheidung. Also das wird in der Regel zusätzlich wirklich auch als Reisemobil gekauft. Das heißt, ich gehe in den Ferien oder sogenannte Digital Nomads und so weiter geholt. Es ersetzt aber nicht oder nur in den seltensten Fällen und in den statistisch irrelevanten Fällen den tatsächlichen Wohnsitz. Das Gleiche gilt für Tiny Homes. Es gibt nicht mal Zahlen für die Anzahl von Tiny Homes in Deutschland. Also man kann begründet schätzen, die sind aber absolut gering. Das heißt, die können jetzt gerade noch nicht wirklich die Antwort gewesen sein. Schätz mal, du bist unser Schätzweltmeister.
Ja, ich hab ja ein bisschen gerechnet. Also erstmal, wir sind in diesem ganzen Thema Reise und Urlaub.
Hm?
Da kommt dieses Thema her. Man kann so vielleicht sagen, naja, also es gibt Menschen mittlerweile, nicht nur junge und bewegliche, die sich zusammenfalten können, sondern auch mittelalterliche Leute, die durchaus auf 6-7 Quadratmeter bereit sind, einen Winter in Spanien zu verbringen oder auch länger zu sein. Aber es sind Reisethemen und oder Urlaubsthemen. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert. Weißt ja, bei den Tiny Homes gibt es immer dieses Thema, sind die mobil, haben die noch Räder, brauchen die Baugenehmigung, Festanschluss, haben wir auch mal gemacht. Und ich habe dann mal verschiedene Dinge geguckt und habe gesagt, wir haben 400 Landkreise in Deutschland. Und wenn ich sage, in jedem Landkreis gibt es einen Hersteller von solchen Tiny Homes und jeder baut von denen 20 Objekte, bin ich bei 8.000 und zum Schluss gekommen. Also bei den mindestens 50% ländlichen Landkreisen, glaube ich, ist das kein Thema. Da kam ich so auf 4.000, 5.000. Wenn ich sage, es gibt.
Würde ich schon für optimistisch halten.
Also, ich habe ja versucht, wissenschaftliche, begründete Schätzungen abzuliefern. Dann habe ich mal versucht, die Hersteller abzuschätzen. Habe gesagt, naja, wir haben 11.000 Städte und Gemeinden und von dem Kern her schauen wir mal, wenn es 100 Hersteller gäbe und jeder von denen würde 50 Projekte machen, dann bin ich wieder bei 5.000 Einheiten.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gucke ich mal tatsächlich an, wo ich Projekte finde. Und da bin ich in die Größenordnung von 500 bis 600 Einheiten pro Jahr gekommen. Also ich würde sagen, ich weiß es auch nicht, begründet geschätzt, irgendwo zwischen 500 und 5.000 würde ich sagen, 2.000 sind schon viel.
Ja.
Und wenn du das ins Verhältnis setzt mit deinen Caravans, 60, 70, 80.000, glaube ich relativ klar, dass das ein sehr untergeordneter Effekt ist. Und wir haben ja schon mehrfach gesagt, Achtung, das ist kein mehrheitsfähiger Lösungsansatz für einen urbanen Bereich.
Ja.
Du kannst in der Friedrichstraße oder auf der Kö, glaube ich, noch lange warten, bis da irgendwelche Tiny-Home-Siedlungen kommen.
Vollkommen unterschiedliche Zielgruppen auch. Also ich glaube, du hast sehr viel mehr Überschnitt zwischen der Wohnmobil-Zielgruppe und der Tiny-Home-Zielgruppe. Also ich glaube, die würden sich gut verstehen miteinander. Aber du wirst jetzt nicht jemandem, der in einer du wirst jetzt nicht mich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Mannheim dazu überzeugen, dass wenn ich jetzt nochmal so 35 Minuten in den Odenwald fahre, da meine eigene kleine Idylle auf 25 Quadratmetern auf mich wartet und ich das jetzt attraktiv und vor allem mit meinem Leben in Einklang zu bringen finde.
Wir sind volumenmäßig weit weg, dass das wirklich ein richtiger Trend ist, der in dem wohnungswirtschaftlichen Bereich was verändert. Wir haben den Druck ja in den Ballungsräumen, in dem urbanen Bereich. Da kannst du nicht mit einem süßen kleinen Häuschen mit 25 Quadratmeter im Garten Probleme lösen.
Mhm.
Ich habe also gefunden, es ist anscheinend ein Trend bei den Tiny Homes, bei den Feriensiedlungen.
Ja,
Und wenn man da über Geschäftsmodelle, du weißt ja, mich interessiert dann immer, wie funktioniert denn das, dann sieht man da, ach ja, ich spare mir die Grundsteuer, weil mein Tiny Home Räder hat und ja eigentlich nicht eine Immobilie ist, sondern eine Mobilie. Also da ist das Thema mit der Grundsteuer weg. Die Nächsten sagen, ich spare mir ja die Baugenehmigung mit meinem Anhänger. Man argumentiert dann eben so, wie man es braucht. Aber ich glaube, ein Lösungsansatz, ein Volumenansatz, also das, was wir diskutieren, wir haben einen Bedarf von 400.000 Wohneinheiten, bauen momentan um die 200. Darauf kommt noch alles, was wir mit Flüchtlingen haben. Aktuell wird ein Loch von 600.000, 700.000 Wohneinheiten für dieses Jahr, Ende 24, prognostiziert. Da ist das kein Lösungsansatz.
Und um es noch einmal kurz an den ganz großen Punkt zu bringen, Tiny Homes sind charmant, ist alles schön und gut, sind aber für die Städte keine Lösung, weil extrem ineffiziente Flächennutzung.
Und wenn du dann jetzt nochmal, und dann lassen wir das Thema, aber auch in den Geldbeutel gehst und sagst, ein Caravan oder ein Tiny Home, wo wirklich Komfort ist, da bist du auch
in... Stolzer Quadratmeterpreis.
Da bist du genau in den Bereichen, wie die bei den Eigenheimen auch.
Viel höher sogar, ja.
Und dann sehe ich da momentan keinen großen Gewinn. Wir hatten über die Floating Homes, über die Schiffe, so wie in Holland, ja, auch schon mal gesprochen. Sehe ich keinen Ansatz.
Das heißt, eigentlich müsste man, also was ich ja bei Tiny Homes charmant finde, ist, dass sie haben so ein bisschen dieses halbe Stockwerk mitgenommen häufig. Also meist hast du auch den Boden und dann hast du so eine Empore, wo geschlafen wird und dann wird quasi die Fläche unten drunter als Nutzfläche, Stauraum und Co. Also diese effektive Flächennutzung oder effiziente Flächennutzung, das ist da schon ziemlich auf die Spitze getrieben worden bei den meisten. Die größte Schwierigkeit ist, die Tiny Homes, so wie sie jetzt gerade sind, sind halt nicht, also man müsste sie stapeln. Und dann hätten wir eine Idee.
Genau, und das war auch der Ansatz und nachdem ich so ein bisschen in der Gegend rum recherchiert habe, nachdem du ja mich am Wochenende beschäftigst, bin ich dann auf eine wirklich tolle Idee gekommen, die mir fremd war. Das war dieses Thema mit der 100-Euro-Wohnung oder dem 100-Euro-Apartment. Mhm. Und ich habe das ein bisschen recherchiert, also das ist eine Idee, die gab es schon 2016, die ist also nicht ganz neu. Der Verfasser ursprünglich war auch irgendwann mal die Tiny Home University. Wer auch immer die gegründet hat, wo die ist und wer da dahinter steht. Aber der Gedanke war, wirklich auf einer Grundfläche von 2 Metern Breite, 3,20 Meter Länge und 3,60 Meter Höhe, also eigentlich die Ausmaße von einem Wohnmobil.
Also 6,5 Quadratmeter Grundfläche, aber dafür über
3,60 Meter Höhe mit einer, okay, Zwischenebene.
Okay. Mhm.
Und der Ansatz, ich habe es gefunden bei einem Berliner Architekten, der heißt Van Bo Le Menzel. Also er scheint wirklich asiatische Wohnelemente mit niederländischen Komponenten zu kreuzen. Sieht aber alles toll aus, hat einen Prototyp gebaut. Nochmal zurück zu seiner Idee, 100-Euro-Apartment. Der hat gesagt, wenn ich es tatsächlich schaffe, 6,4 Quadratmeter Fläche herzustellen, wo ich alles unterbringe, also ein Bad, eine Küche, ein Schlafplatz, ein Wohnplatz, dann entspricht es etwa 15,60 Euro Miete. Also das, was man im Neubau schon so etwa braucht.
Ja.
Kann ja auch 20 oder 25 sein, dann sind es halt 150 Euro, aber es ist auf jeden Fall erschwinglich und habe damit die Möglichkeit, wirklich mit 100 Euro in diesem Modul, also man stellt sich das wirklich vor, wie das, was du vorhin gesagt hast, das, was man früher im Katalog sah, so ein Hochbett und unten ist die Küche und ist das Bad und der Wohnbereich integriert, nochmal 2 Meter breit, 3,20 Meter lang, 3,60 hoch. Gibt es einen Prototyp, der wirklich da in Berlin gebaut steht und sagt, das ist für mich jetzt meine vorübergehende, aber ausreichende Wohneinheit, urban. Ich kann die stapeln, ich kann die aneinander bauen. Also die Fenster sind das, was ich gesehen habe, nur an einer Seite. Mhm. Oder die Tür mit Fenstern dann an der zweiten. Die beiden anderen Wände haben keine Fenster. Und habe natürlich dann ein richtig urbanes Modell. Ja. Also ich habe das Tiny Home in eine Tiny Flat gepackt. Mhm. Kleines Apartment. 100 Euro. Und die Idee, ja, das schaffe ich vielleicht als Ein-Personen-Haushalt oder als zwei. Und wenn ich noch zwei Kinder habe, kann ich drei von den Modulen nehmen. Mhm. Dann bin ich halt bei 300 Euro, was ich bei dem Ganzen abbilden muss. Und das war mal, fand ich, den wirklich interessanten Ansatz. Man geht ja einerseits in die Höhe, ja, weil ich ja im Prinzip...
Ist das günstiger?
Ja, also Kubikmeter bauen, mehr Kubikmeter ist nicht so teuer wie mehr Quadratmeter.
Okay.
Und natürlich kannst du jetzt erzählen, Bauvorschriften und. Aber ich glaube, der Ansatz ist wirklich, wenn du mir... Und ich komme auf unseren Ausgangspunkt zurück, sagst, wir haben Ein-Personen-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte, wir haben sie in dem urbanen Bereich. Wir sehen ja ganz neue Lebensstile, wie du gesagt hast. Also Menschen, die sind 4 Tage in der Großstadt und verbringen das Wochenende zu Hause, in Anführungszeichen, auf dem Land. Wir haben, wenn ich unsere Mitarbeiter in Berlin anschaue, Leute von auswärts, die irgendwie schnell irgendeine Bleibe brauchen. Und eben nicht in diese Falle tappen, dass auf einmal das Thema Wohnen mindestens 40-50% vom Netto ausmacht. Ist sicherlich ein Modell nicht für jeden. Vielleicht können wir ein paar Bilder zeigen, wie das gemacht wird.
Das wäre jetzt eine Folge, wo ihr definitiv auf Instagram vorbeischauen könntet. Lagebericht-Podcast. Dort wird die liebe Annika sehr viel Material für euch zur Verfügung stellen, dass ihr euch mal anschaut.
Und ich glaube, man kann da sich schon ein Stück rein verlieben. Und für mich wäre es jetzt also nicht das, wo ich sage, es ist barrierefrei. Und wenn ich im Alter Krücken habe oder einen Rollstuhl, ist es meine Wohnform. Aber wir suchen doch was, wo du gerade gesagt hast, junge Menschen in den urbanen Räumen, wo es wirklich knapp an Raum ist und das Geld eben knapp ist und die Mieten teuer, wo wir sagen, wenn du den Gedanke vom Tiny Home in diese Tiny Flats bringst und kannst die übereinander und nebeneinander stapeln. Und er hat auch noch ein Modell, er nennt das Co-Being, also im Prinzip Zusammensein, wo es eine Gemeinschaftsfläche mit 40 Quadratmeter gibt, kann man sich alles anschauen. Finde ich aber das erste Mal für ein Neubauobjekt im urbanen Bereich, da wo der Druck ist, eine Lösung, ich bin nicht drauf gekommen.
An sich so, wenn man es hört, wie immer, ne? So wie wenn jemand einem früher eine Matheaufgabe vorgerechnet hat, dann sagt, kann ich auch, gar kein Problem, natürlich, liegt total auf der Hand. Erstens, ich liebe ja nichts mehr, als wenn man sich selbst so eine absurde Aufgabe stellt, wie zum Beispiel, ich brauche eine Wohnung für 100 Euro, die profitabel zu bauen ist.
Das finde ich den Knaller.
Wo man sagt, okay, ich muss es jetzt so hinbekommen, dass das einen Case ergibt, mit dem man mich nicht für absolut irre erklärt. Und das ist geschafft. Also das ist so ein bisschen wie halt NASA-Raumfahrt, keine Ahnung was. Man fängt halt mit dem Extrembeispiel an, guckt, wo man landet und dann schaut man, ob man wirklich so extrem sein muss oder ob es vielleicht auch 10 Quadratmeter tun. Aber du kannst halt die Ideen mitnehmen, die du entwickelt
auch
hast.
Auch wenn du die Stelle. Höhe nimmst, der hat jetzt 3,60 Meter. Das heißt, diese untere Ebene ist 2 Meter.
Ja.
Deine Familie, ich vermute ja, dass ihr...
Oh, wir müssten so einen große Leute-Aufpreis bezahlen.
Genau, müssen wir 2 Backsteinreihen mehr draufsetzen aufs Geschoss, wenn die Ivankovic-Familie kommt. Ja. Hintergrund, die sind, glaube ich, gefühlt alle 2,20 Meter.
Mindestens.
Ja. Also man kann ja darüber sagen, ob es jetzt 2 Meter sind von der Geschosshöhe unten und bleibt oben 1,60 oder ob ich das um 20 Zentimeter erhöhe oder ob ich das Ding 20 Zentimeter breiter oder schmaler oder länger mache. Aber diesen Gedanke, dass tatsächlich bei 50% der Haushalte, und da werden ja auch die überdurchschnittliche Anzahl in den Ballungsräumen in der Stadt leben. Du hast zwar auf dem Land auch ein paar Omas, die alleine sind, gezwungenermaßen, aber da glaube ich doch, könnte man mit Neubau wirklich ein Thema schaffen, wo extrem ist, was man sicherlich nicht sofort den Markt fluten kann. Aber ich denke, das ist wirklich ein gängiges Projekt und allein diese Überschrift, das 100-Euro-Apartment, also mit dem Ziel 15 Euro der Quadratmeter und es wird bezahlbar, das finde ich fantastisch. Und aus meiner Sicht, aus dem, was ich gesehen habe, wir beschäftigen uns ja auch damit, wie man Bauen günstiger machen kann und Stellplätze raus und was da so alles geht. Ist ja immer aber auch die Komponente ein bisschen kleiner drin und ein bisschen vom Komfort und vom Standard zurück.
Ja.
Das finde ich eine total geile Idee. Also
absolut.
Es ist nicht der Bauwagen, es ist eine Raumzelle, 2 Ebenen. Für eine Hälfte von der Wohnung hast du im Prinzip bei 2 Meter noch Zwischenbühne, die 1,60 hoch ist, wo du schlafen kannst.
Oder Schreibtisch würde auch
im Rest, muss man sich mal anschauen, hat er relativ interessante Lösung gemacht. Und ich habe auch das Bad gesehen. Das Bad muss man sich wirklich so ähnlich wie beim Camper vorstellen. Hm. Aber noch einmal, es gibt viele Menschen, die verbringen locker ein halbes Jahr in ihrem Camper.
Und auch da darf man nicht vergessen, also das Ding ist auf etwas über 6 Quadratmetern entwickelt. Also das ist so klein, wie es geht, um bewohnbar zu sein.
Und er hat da mit Spiegeln gearbeitet, um wirklich noch Raumgröße zu kriegen. Also wer es mal sich im Internet anschauen will, du guckst das Bad an und denkst, boah, ist das groß, großes Fenster.
Ist
und dann ist genau an der Fensterkante ein Spiegel drin, der die andere Hälfte spiegelt und damit eigentlich das Bad doppelt so groß erscheint. Also wirklich pfiffige Ideen. Hat mir gut gefallen. Und wir haben uns ja in einer letzten Folge mal unterhalten mit dem, was der Bundesregierung an Förderung für 24 eingefallen ist. Waren da zu keinem so einem guten Urteil gekommen und ich war überschwänglich am Start und tief deprimiert am Ende. Und das war jetzt der Ausblick, wo ich sage, Mensch, die Branche muss auch mal was tun.
Ja.
Wir haben nicht nur zu wenig Wohnraum, wir haben auch zu wenig Kreativität.
Ja. Und das wäre jetzt was, was dort angreift, wo gerade meiner Meinung nach auch der größte Schmerz ist. A, Ballungsräume und B, die einkommensschwachsten Gruppen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt sozial schwach, sondern eben Studierende, Jobanfänger, junge Leute, zugezogene Leute.
Starterhaushalte.
Genau, dass man da eben sagt, du hast auch wieder eine Möglichkeit eines sogenannten Starterhaushalts, weil das gibt's überhaupt nicht mehr. Wir haben uns ja auch öfter, also ich bin ja, vielleicht für alle, die mich bisher nur stimmlich mitbekommen haben, ihr merkt wahrscheinlich aus den Gesprächen, dass Peter und ich unterschiedliche Alter haben. Ich bin aktuell 29, damit bin ich auch bei irgendwelchen Veranstaltungen unserer Branche recht häufig eine der jüngeren Teilnehmenden. Und wenn man dann in so einem Rednerraum sitzt, dann hast du häufig irgendwelche Aussagen wie, ja, die jungen Leute und die sparen ja nichts mehr und die geben nur Geld aus. Da muss man aber auch sagen, das Thema Sparen ist halt auf die Art und Weise auch nicht mehr möglich. Weil ich könnte jetzt, nehmen wir Berlin, eine 3-Zimmer-Wohnung finde ich vielleicht für 1,5. Eine 2-Zimmer-Wohnung für 1,3. Und eine Einzimmerwohnung für 800 bis 900 €, wenn ich Glück habe. Das heißt, der Komfortverlust ist enorm. Mein Einsparpotenzial als Zwei-Personen-Haushalt liegt irgendwo im Bereich von 600 € um den Dreh. Wo ich sage, ich bin nicht bereit, so viel Komfort aufzugeben und mehr oder weniger zu hausen und wirklich die Zähne zusammenzubeißen für eine bestimmte Zeit, wenn was am Ende übrig bleibt. 5.000 € im Jahr, damit baue ich kein Eigenkapital auf. Das ist eine Autopanne entfernt davon, wieder aufgefressen zu werden. Das ist nichts, was mir einen Hebel gibt, um zu sparen. Wenn man jetzt aber sagt, hey, wie wär's mit statt 1.600 € 200 €? Da sage ich, boah, wenn wir uns dann noch ein bisschen anstrengen mit der Sparrate, da bleibt zu zweit mit einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Einkommen, sammelst du da um die 25.000 € im Jahr.
Genau, und du kannst, glaube ich...
Da kommt wieder das Wort Starter im Sinne von, da kommt auch was danach, wo ich kein Starter mehr bin, ist wieder möglich. Und da würde ich auch wirklich aus meiner Perspektive sagen, hey, 1-2 Jahre in so einer Wohnung bringt mich finanziell in eine komplett andere Situation, kann ich mir vorstellen. Das ist ein schlüssiger Case für mich.
Anderer Fall, ich bin ja jetzt schon zum 33. Mal 29 geworden.
Ja. Viel Erfahrung.
Ja.
Ja.
Und ich kenne viele, die jetzt noch in meiner Phase sind und sagen, ich bin jetzt Vorstand in einer geschäftsleitenden Position, in irgendeiner Entsendungssituation und lebe von Montag bis Donnerstag in einer fremden Stadt.
Ja.
Und arbeite wie ein Tier.
Ja.
Und macht dafür den Freitag, Samstag, Sonntag Homeoffice-Lösung oder verlängertes Wochenende oder ich mache Samstag, Sonntag, Montag oder sonstige Dinge, dann kannst du dir auch eine Verknüpfung von ländlichen Räumen mit urbanen Räumen leisten. Ja. Und wenn du so eine kleine, in Anführungszeichen, Butze hast und die ist aber perfekt, weil du hast eine Spülmaschine, du hast alles, was du brauchst.
Und deine Ruhe.
Und man ist für sich, ja.
Ja.
ein Huni oder wenn ich halt irgendwie zu zweit bin, kann ich auch zwei von den Dingern nehmen. Finde ich auch eine Lösung, nicht nur für den Statterhaushalt, sondern auch für den Habenden, der zwei Wohnsitze braucht, weil es beruflich nicht anders geht. Und dann hätten wir auch eine Chance, zum Beispiel in den ländlichen Räumen wieder zu sagen, kann man sich ein Eigenheim leisten?
Ja, absolut.
Und wie du sagst, also da kommst du, wenn du das mal hart rechnest, kannst du da 20.000 Euro sparen.
Ja, und das kannst du ja nochmal weiterspinnen. Das kannst du ja nochmal weiterspinnen und sagen, okay, dann, es gibt ja immer wieder Städte, die sagen, wir wollen das ganze Thema Airbnb, Privatwohnungen zur Vermietung für Ferienzwecke, wollen wir unterbinden. Da sagst du dann, okay, nur noch solche. Nur noch solche. Da kannst du, man kennt aus Japan diese Kapselhotels, das ist definitiv komfortabler als ein Kapselhotel, wo man sagt, dann wird das eben darüber gelöst, aber die Wohnungen bleiben bitte zu langfristiger Vermietung frei. Nächster Punkt, Hotellerie und Co., auch spannend. Langfristige Vermietung für Unternehmen, spannend. Unternehmen haben hohe Rende, Aufwendungen an Reisekosten für Hotels und ähnliches. Du hast Leute, die sind wirklich Montag bis Freitag im selben Hotel. Also das.
Ja,
das,
und du hast ja auch die Situation, dass ein Unternehmen die Woche 5 Mitarbeiter schickt, in der nächsten Woche schicken sie 5 andere.
Genau.
Das kann man ja damit auch lösen.
Und was du vor allem wieder hinbekommst, durch diese Starter-Thematik, du kriegst wieder Mobilität rein. Also wir bekommen es ja mit durch unsere internationalen Kollegen und Kolleginnen. Das ganze Thema Wohnungssuche von außerhalb ist eine absolute Katastrophe. Da könntest du auch als Unternehmen endlich mal wieder eine Rolle einnehmen, wo du sagst, hey, wir haben standardmäßig 3 von diesen Wohnungen. Eine ist Flex für wer auch immer gerade aus dem Schwetzinger Headquarter in Berlin ist. Und die anderen beiden sind für euch quasi als Starterwohnung, stehen die zur Verfügung, wenn ihr frisch hier nach Deutschland kommt, damit ihr nicht für 2.500 Euro irgendwelche Ferienwohnungen nehmen müsst, die ihr jetzt aus der Ferne habt anmieten können. Können wir euch unterstützen dabei, dass ihr bezahlbar wohnt und von hier aus gucken könnt, ob ihr euch nach was anderem umschaut.
Und die Möblierung ist da ja drin. Also du kannst das natürlich relativ schlecht individuell ausgestalten. Ja, ein bisschen Kosmetik, ein bisschen Deko. Aber da sind so viele funktionale Möbel drin, die auf dieses knappe Raumprogramm ausgelegt sind. Da hast du auch nicht die großen Kosten, das Thema Möblierung. Und ich sehe das ja oft, wenn du die erste Wohnung hast, boah, jetzt musst du noch eine Küche da reinbasteln.
Ja.
Kaufst du irgendeinen Schrott für 3.000, 4.000 Euro, da bist du 10.000, kriegst du nie wieder. Also ich glaube, da ist viel, viel Lösungsansatz drin. Und der Schlüssel ist, was du am Anfang gesagt hast, dass wir so eine andere Mischung an Haushalten haben. Und bitte nicht von dem, was wir aus unserer Geschichte und daheim und von der Oma gewohnt sind, also die älteren Herrschaften, so wie ich, sondern wirklich zu sagen, Mensch, 50% sind das mittlerweile.
Mhm.
Und wenn wir alle Jungen da reinkriegen, alle Berufstätigen, alle, die noch nicht endgültig angekommen sind oder in so einer letzten Berufstätigkeitsphase sind, da im Prinzip mit Wohnraum versorgen können im Ballungsraum, finde ich fantastisch.
Und also junge Leute sind ja das eine Ende der Fahnenstange. Das andere Ende sind Senioren. Jetzt würde man, es ist nicht unbedingt barrierefrei, wenn du eine Leiter erklimmen musst, bis du in deinem Dings bist. Aber dann ist es halt 1,5 Mal so groß. Das ist ja auch in Ordnung.
Erstens das und zweitens kann man ja auch sagen, Mensch, vielleicht kommen wir zu ein bisschen mehr Dynamik und es ist eben nicht mehr so wie das, was wir am Anfang waren, dieser Remanenzeffekt.
Hm.
Der Opa und die Oma haben irgendwie 150 Quadratmeter Reihenhaus. Und wenn der Opa gestorben ist, ist die Oma halt alleine und hat 150 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche.
Ja.
Vielleicht kommt man da auch mehr zur Dynamik. Wir haben jetzt einen jungen Grundriss reingemacht. Wir wissen, alte Bäume verpflanzt man schlecht, aber das wäre eine Stadt, wie wir schon gesagt haben, bei den Stadterhaushalten, was Platz machen würde hinten bei den Familienobjekten.
Und was vor allem auf wenig Grundstücksfläche viel Wohnraum schafft. Und
würde richtige urbane Dichte machen. Und wir haben auch mal in dem Podcast gesprochen über Slums und so ein Zeug. Wir stehen ja faktisch davor. Also ich weiß, dass nach dem Baurecht keine Slums in Deutschland möglich sind. Aber wir stehen ja davor, dass die Leute unter die Brücke müssen, wenn nichts gebaut wird.
Genau. Und aber wenn du quasi, das ist ja eigentlich ein Gebäude, sagen wir mal 2 Gebäude pro Stadtteil. würden schon einen signifikanten Unterschied machen. Das heißt, du würdest es aber Leuten, die seit 40 Jahren im selben Kiez leben, trotzdem ermöglichen, dass sie halt nicht ans andere Ende der Stadt ziehen müssen oder raus aus der Stadt oder sonst irgendwas. Das heißt, das Vertraute, was du ja möchtest, mein Apotheker, mein Gemüsehändler, mein keine Ahnung was, das behalte ich, das bleibt auch erhalten. Und zu guter Letzt, bevor wir das vergessen, jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, ja, und wenn ich mal Besuch haben will und so. In solchen Konzepten, wie hast du es genannt, Co-Being, hat, glaube ich, der Architekt es genannt, ist ja dann auch richtig Raum für Gemeinschaftsflächen.
Das heißt, und richtig kochen kannst du auch nicht. Muss man halt mal in zum Burger-Restaurant oder um die Ecke gehen.
Ja, oder du knallst eine Cafeteria mit rein, machst das als Teil des Vermietungsmodells. Alles ist möglich, wenn du solche Mengen hast an der Stelle. Ja,
also ist der Grundgedanke. Und jetzt machen wir mal noch den Sprung von das 100-Euro-Apartment zu dem Thema Investitionen im Immobilienmarkt. Mhm. Wenn du nur 8 Quadratmeter kaufen musst oder 6 und der würde 10.000 Euro kosten, das sind wir jetzt noch nicht, sind bei der Hälfte ja etwa, ist das auch erschwinglich.
Ja.
Brutal erschwinglich für jeden. Und das, was ich beim letzten Podcast nochmal angesprochen habe, ich bin froh, dass in der Förderung zumindest das Thema Genossenschaft drin ist. Das könnte man aus meiner Sicht perfekt in der Genossenschaft abbilden. Du zahlst Genossenschaftsanteile ein, wenn du keine Lust mehr hast auf dieses junge, modische Wohnen, weil du nicht mehr auf die Hochempore kommst, nimmst du deine Genossenschaftsanteile und gehst vielleicht in die Seniorengenossenschaft.
Ja.
Und ich glaube, da wäre jetzt mal ein echter Ansatz, wie man sowas handeln kann, aus der Branche selber.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Würde natürlich bedeuten, also für mich wäre das jetzt zum Beispiel ein tolles Förderprogramm, wo man aber sagen muss, müsste dieselben Regeln haben wie sonstiges gefördertes Wohnen. Das heißt, es wird bitte nicht vom Staat unterstützt, günstig gebaut und dann trotzdem für 700 Euro vermietet, weil die Nachfrage ist so hoch, dass auch das weggehen würde. Sondern es müsste dann natürlich auch ordentlich reguliert werden, zu welchen Preisen solche Objekte zur Verfügung gestellt werden. Aber wie du es eben sagst, du wärst dann unter Umständen beim Kaufpreis von 40.000, 50.000 Euro für einen dieser Würfel, sag ich mal, für eine dieser Kapseln. Und das ist gemessen an den Mietpreisen, die du sonst gezahlt hättest, an einem ähnlichen Standort in 4 Jahren abbezahlt. Oder amortisiert oder nennst, wie du willst. Und da kommen wir wieder in einen Bereich, das macht Spaß. Und da hätten wir auch, also ich glaube, man merkt jetzt auch bei mir, letzte Folge war ich ja die deine Stimmung ruiniert hat. Diese Folge hast du mir meine deutlich aufgebessert. Du siehst, geben und nehmen hier bei uns. Aber es kommt auch einfach wieder ein bisschen Enthusiasmus in der Branche rein und Enthusiasmus in das Thema Wohnen, dass du eben sagst, es gibt eine ganze Generation Leute, die kennen nichts als Mangel. Und die kennen nichts als, oh Gott, kann ich wirklich nach Tübingen ziehen? Da gibt's doch nichts zu wohnen. Meine Eltern haben keine 700 Euro im Monat, mit denen sie mich unterstützen können. Ich habe aber keine Zeit, so viel zu arbeiten. 500-Euro-Job oder 527 oder wie viel auch immer es inzwischen ist, reicht schon lange, lange nicht mehr, um einen da irgendwie alleine durchzubringen. Und da ist halt ein richtiger Rattenschwanz dahinter von A, Optimismus, B, aber auch wieder Möglichkeiten schaffen, weil es gibt Leute, denen wird der Zugang zur Bildung schlicht und ergreifend auch durch das Thema Wohnen verwehrt. Ausbildungsbetriebe, Unternehmen, Firmenwohnungen, all diese Dinge brauchen den Katalysator Bezahlbarkeit und ich sehe da eine sehr gute Option. Wir würden so einen Würfel auch hinstellen.
Ja, du siehst ja, ich bin auch angefixt. Also, ja.
Du hast doch noch ein bisschen Garten da bei dir.
Ich will nicht die Schwiegermutter und der Schwiegervater sein. Ich will nicht in meinem Garten bei meinen Radieschen sein. Ich habe mein Haus jetzt perfekt energetisch saniert und das möchte ich ein Stück genießen, obwohl ich natürlich auch einen Fehler an der Stelle gemacht habe, weil ich wohne im ersten Obergeschoss und wenn ich mal eingeschränkt beim Gehen bin, wird die Wohnung für mich keinen Platz mehr haben.
Aber ihr habt ja eine schöne Wendeltreppe, da passt ein Treppenlift hervorragend rein.
Ich habe schon gedacht, so eine Absturzrampe, wo man den Roller hat, eine Seniorenklappe. Gut. Das war's, was ihr mal mit mir machen wolltet. Ich erinnere mich. Ich schreibe alles auf.
Ist okay. Ist okay. Hast du sonst noch was hinzuzufügen?
Nee, ich bin jetzt glücklich. Wir machen Feierabend für heute und überlegen uns, wie wir den nächsten Highlight finden können.
Ja.
Der Start war eigentlich das Thema Hiddenbach, recherchieren wir zum Thema Tiny Home.
Ja, und das Ergebnis ist zufriedenstellend. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Mindestens 3+ für sehr diese gerne. Folge. Dankeschön, Peter. Wie gesagt, falls ihr auch neugierig seid, wie das alles ausschaut, ihr könnt selber googeln. Stichwort ist 100-Euro-Wohnung.
Oder Apartment.
Genau, falls ihr es auf Englisch irgendwie googeln wollt. Es gibt auch das Co-Being-Haus. So kennt man es auch immer mal wieder.
Das ist die Gesamtzusammenschau, also nicht genau. Nur ein Apartment, sondern das, was man als Mehrfamilienobjekt / mehr Wohnungsobjekt machen kann.
Genau. Und der Architekt ist Le Menzel, also Le wie das französische Le, L-E, und dann ein Bindestrich und dann Menzel mit TZ in der Mitte. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr keinen Bock habt, selber zu suchen, bei uns auf Instagram vorbeischauen. Wir haben euch da einiges dann bereitgestellt, was für euch rechtzeitig zur neuen Folge da sein wird. Also guckt gerne vorbei und lasst der lieben Annika für ihre harte Arbeit ein Like und ein Follow da. So, spannende Folge. Das hat richtig Spaß gemacht. Du schaust aber auch schon auf die Uhr. Deswegen machen wir das Abwickeln jetzt ein bisschen schneller. Instagram haben wir schon gesagt. Auf LinkedIn findet ihr uns auch. Da sind wir Lageberichte und der Immobilienpodcast oder eben Peter und mich jeweils persönlich. Meldet euch gerne, wenn ihr Anmerkungen, Ergänzungen, Folgenvorschläge nehmen wir auch sehr, sehr gerne an. Oder sonst einfach Feedback für uns hat. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und ja. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Ihr hört uns immer Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter, der letzte Satz gehört dir.
Ich zähle mal, wie lange es jetzt dauert, bis die Nina eine Forschungsreise nach Holland fahren möchte.
Ja, zähl du mal. Aber du darfst jetzt erstmal den letzten Satz bringen, bevor du anfängst zu zählen, sonst wird das eine lange Folge.
Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
Bis dann.